Eine Werkstatt in Berlin-Kreuzberg. An den Wänden Kästen mit Werkzeugen. Eine Pinnwand voller Bilder und Skizzen von alten Meisterinstrumenten. In der Vitrine dickleibige Bildbände rund um das Thema Geigenbau. Die Werkstatt gehört Mira Gruschow und Gideon Baumblatt. Sie Belgierin, er Berliner. Ein junges Geigenbauerpaar. Anders als viele ihrer Kollegen leben sie nicht von Reparaturen und dem Verkauf von Zubehör, sondern haben sich ganz dem Neubau verschrieben. An einem der großen Arbeitstische bereitet Gideon Baumblatt gerade die Randeinlage für eine Geige vor. Behutsam legt er die hauchfeinen Holzstreifen um das heiße Biegeeisen. Mira Gruschow arbeitet unterdessen die Decke aus. Die Form ist schon erkennbar. Mit einem Hohleisen stemmt sie nun breite Späne heraus, die in kleinen Locken auf den Boden fallen. Im Schnitt 6 Geigen, Bratschen, Celli bauen die beiden im Jahr. Immer gemeinsam. Wie lange sie für ein Instrument brauchen, ist gar nicht so leicht zu sagen.
Weil wenn ich bis Italien reise, für Holz zu kaufen, ist schon ein Teil von Zeit von meinen Instrumenten bauen. Und wenn ich dann in New York fahre, für einen Musiker zu treffen, ist auch noch Zeit in die Bauphase. Also es ist schwierig. Ich könnte einen Geiger in 2 Wochen schaffen. Ich könnte auch einen Geiger in 6 Monate schaffen.
Musiker zu treffen ist jedenfalls ein zentraler Aspekt ihres Berufs. Um ihre Arbeiten vorzustellen oder um ihre Instrumente zu betreuen.
Das schätzen wir sehr, den Kontakt. Es ist eine sehr persönliche Sache, ein Instrument zu kaufen. Ich glaube, das ist für viele Musiker, es ist ein großer Schritt. Und dann spielt auch die Person, von der sie das kaufen, eine große Rolle. Und ja, wir sagen immer ein Stück weit, wir verkaufen uns ein klein bisschen mit dem Instrument, was wir verkaufen. So. Also es ist wirklich so.
Einer ihrer Kunden ist Clive Canarius. Er ist Solo-Cellist an der Komischen Oper Berlin. Vor ein paar Monaten hat er ein Cello bei den beiden gekauft. Eigentlich kam für ihn ein neues Instrument nie in Frage.
Ich habe ungefähr 20 Jahre ein Cello gespielt, dessen Herkunft nicht ganz klar ist. Es steht da was Italienisches drin und ich habe da mit großer Begeisterung drauf angefangen zu üben und zu spielen. Und es klingt auch ganz schön. Und ich hatte bloß das Problem, dass es ein bisschen empfindlich war, wenn ich da gereist bin mit dem Instrument und es ein bisschen feuchter war oder ein bisschen trockener war. Und jeden Sommer hat es eben nicht mehr geklungen. Das war eben ganz schwierig, da Töne rauszukriegen. Und dann hat es angefangen zu klirren. Und also ich war dann manchmal ein bisschen unzufrieden, aber im Herbst war das wieder gut und ich habe mich gefreut. Und so ging das ungefähr 20 Jahre.
Immer mal wieder dachte Clive Canarius über ein zweites, weniger anfälliges Instrument nach, ohne wirklich etwas zu unternehmen. Bis er einmal, eigentlich auf der Suche nach einer Geige für seine Tochter, bei einem Berliner Geigenbauer auf ein Cello stieß.
Das sah wunderschön aus, also ein unglaublich schönes Holz, also eine wunderschöne Zeichnung und wunderschön lackiert. Und ich fange da an zu spielen und da sagt meine Frau plötzlich, ja, Clive, was ist denn das? Das ist ja plötzlich laut und leise und das sind ja alles Sachen, die auf deinem Cello gar nicht gehen. Ich habe das dann mitgenommen und habe mich total in dieses Instrument verliebt und ich habe da in der Oper gespielt, ich habe ein Trio-Konzert gespielt und ja, ich habe es dann nicht genommen, weil es war dann doch in den Farben einfach ein bisschen eng.
Clive Canarius begann zu suchen. Anrufe bei Geigenbauern, Besuche in der Werkstatt. 8 oder 10 Celli hat er ausprobiert.
Und irgendwann bin ich dann wieder zu Gideon und Mira gekommen und sie hatten da ein Instrument, das war ganz neu. Das hat mir gleich gefallen, ich habe es mitgenommen und dann kam meine kleine Tochter, als ich da drauf gespielt habe und hat gesagt, Papa, das ist das Beste von allen, die du jetzt hier hattest.
Er geht zum Cellokasten, der ein paar Schritte weiter im Wohnzimmer steht.
Es sieht unglaublich schön aus, hat eine tolle Farbe, einen tollen Lack. Ich finde auch in den Proportionen, das ist so einfach ansprechend. Jeder Mensch, dem ich das Cello zeige, sagt, das sieht fantastisch aus. Das Instrument lässt sich sehr gut spielen, klar im Ton, ja, vor allem die Artikulation ist relativ einfach.
Wen auch immer man fragt, Musiker, Geigenbauer, Händler. Die Qualität im Geigenbau ist in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen. Da sind sich alle einig. Ein Grund dafür? Die Geigenbauer sind aus dem stillen Kämmerlein herausgekommen. Man hütet nicht mehr eifersüchtig seine Geheimnisse, sondern vernetzt sich und teilt Erfahrungen. Das ist eine unschätzbare Errungenschaft, sagt der Geigenbauer Gideon Baumblatt, dass man das Rad nicht immer wieder neu erfinden muss.
Im Geigenbau bewegen wir uns ja in der Tradition, die 500 Jahre alt ist. Und da ist es natürlich einfach ein großer Gewinn, wenn man auf die Erfahrung zurückgreifen kann von Kollegen, die man aber auch noch trifft, dass es nicht nur Dokumente sind, sondern dass einem Sachen gezeigt werden, gerade weil es ein handwerklicher Beruf ist. Sachen werden gezeigt, Materialien werden ausgetauscht, Dokumente werden ausgetauscht. Heutzutage gibt es durch Computer, Foto und aber auch mittlerweile CT-Scans gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, Instrumente zu dokumentieren. Und auch da findet ein großer Austausch statt.
Legendär sind die Workshops im US-amerikanischen Oberlin. Seit rund 25 Jahren kommen dort einmal im Jahr Geigenbauer aus aller Welt zusammen. Gideon Baumblatt und Mira Gruschow sind regelmäßig dabei.
Es gibt immer gemeinsame Projekte. Dies zurzeit zum Beispiel geht es sehr stark um Bratschen. Und es gibt aber eigentlich, jeder bringt sein eigenes Projekt auch mit oder auch mehreres. Jeder hat seine eigene Werkbank. Es findet alles in einem eigentlichen Bühnenbildwerkstatt statt, also in der Universität eben, auf dem Universitätsgelände. Alle kochen gemeinsam abends. Also es hat einen sehr großen sozialen Aspekt auch. Und es hat einfach eine sehr offenes, man spricht immer vom Spirit of Oberlin. Also die Leute, selbst wenn sie vielleicht in ihrem normalen Alltag weniger offen sind, dort wird eigentlich alles, dort macht man sich so ein bisschen nackt und erzählt alle seine kleinen Geheimnisse. Und das ist wirklich wahnsinnig spannend dadurch, weil jeder fragt jeden, was er möchte, und Leute stellen Ideen vor, auch wenn sie ganz neu sind, vielleicht noch nicht ausgereift. Viele trauen sich dann auch einfach Dinge. Also für uns ist das ein unschätzbarer Wert, dieses Treffen.
Auch in Europa werden zunehmend Workshops angeboten. Und die Geigenbauer gehen an die Öffentlichkeit. In Deutschland ist es vor allem die Gruppe Klanggestalten, ein Zusammenschluss von Geigenbauern und Bogenmachern. Einmal im Jahr veranstalten sie eine große Verkaufsausstellung mit Klangproben und Vorträgen. Und kürzlich gab es im Saalbau Gutleut in Frankfurt am Main eine Ausstellung mit dem hübschen Titel Symphonima Cuvée Darling. Cuvée wie ein Weinverschnitt und Darling, ja, so hieß der verstorbene chinesische Faltenhund des Veranstalters, Andy Lim. Eine ziemlich schillernde Figur. Studierter Cellist, geboren in China, aufgewachsen in Amsterdam, heute in Köln. Er sammelt Bögen, gibt aufwendige Kunstbücher und Bildbände zum Thema Geigenbau heraus und veranstaltet aufsehenerregende Ausstellungen in Paris, Brüssel oder der Stradivari-Stadt Cremona. Ausstellungen in Hochglanzoptik samt anschließender Party. In Frankfurt hat er mal eben 100 Pizzen in den Saalbau liefern lassen, um die Geigenbau-Family um sich zu scharen.
Also wir sind wirklich da, wir sind eine kleine Familie, man kennt sich. Und das ist für mich dann auch immer spannend, bei auf Empfehlungen von anderen Leuten, jedes Mal bei jeder Ausstellung neue Gesichter, neue Arbeiten zu sehen, neue Bögen, neue Instrumente. Und die Qualität ist einfach in den letzten 20, 30 Jahren so dermaßen gestiegen. Und ich sage zu Leuten immer, ich würde mit niemandem wetten, dass ich ab 50 Meter, im Unterschied von einem alten Italiener und einem sehr guten Neubau, hören kann. Es ist natürlich schon so, wenn man 300 Jahre altes Instrument spielt, ich glaube, dass der Spieler das merkt. Also wahrscheinlich ist das so, wie ich vergleiche, wahrscheinlich wie Seide in der Unterwäsche. Ich glaube, dass derjenige, der es anhat, der weiß das. Ich glaube nicht, dass der Gegenüber das merkt. Im Saal glaube ich das nicht, dass man das merkt.
Auf langen Tischen, mit Samt überzogen, liegen Geigen und Bratschen nebeneinander. Davor kleine Stapel von Visitenkarten der Hersteller. Am Ende des Raums stehen Celli in Ständern. An den Wänden entlang Dutzende von Bögen. Einige Musiker probieren Instrumente aus. Geigenbauer stehen in Grüppchen zusammen und fachsimpeln. Einer von ihnen ist Ulrich Hinsberger aus Biberach. Er hat bei internationalen Wettbewerben Preise gewonnen. Seine Auftragsbücher sind voll. Er kann gut vom Neubau leben, sagt er.
Ich finde die Ausstellung sehr gut. Die ist mit Sicherheit wichtig, um den Neubau zu fördern. Es können Musiker kommen, können ein breites Spektrum von verschiedensten Neubauern ausprobieren. Und wir als Neubauer haben die Möglichkeit zu sehen, was der Kollege macht, ins Gespräch zu kommen, auszutauschen, Wissen zu teilen und Erfahrungen zu teilen, auch Erfahrungen mit den Kunden. Und insofern begrüße ich das sehr, wenn sowas stattfindet.
Viele Musiker sind gar nicht speziell auf der Suche, sondern schauen sich einfach mal um, was es so gibt. Michael Veit zum Beispiel. Er ist Solo-Cellist im Staatsorchester Darmstadt und besitzt ein außergewöhnlich schönes altes Cello von dem oberitalienischen Geigenbauer Goffredo Cappa.
Ich bin halt ein bisschen verwöhnt mit meinem Cappa, aber gerade jetzt hier habe ich jetzt ein oder zwei Celli in die Finger gekriegt, die mich auch reizen würden zu spielen eine Zeit lang. Also man kauft sich natürlich nicht so ein Cello nebenbei, so für 25.000 Euro hat man meistens nicht, aber es gibt da schon auch im Instrumentenbau eine ganz große Bereitschaft zu Qualität und also Suche nach Qualität und Handwerks. Es könnte eine Gegenbewegung sein gegen diese Massenware, die jetzt aus China zu uns rüberschwappt. So ähnlich wie im Weinbau, da gibt es irgendwie 99% Massenware und ein paar VDP-Winzer, die engagieren sich und machen dann unglaubliche Sachen und verschaffen den deutschen Wein dann wieder Weltruhm. So ähnlich kommt mir das bei den Geigenbauern auch vor.
Sebastian Escobar Avaria, Cellist im Philharmonischen Orchester Heidelberg, hat sich vor einiger Zeit für ein neues Instrument entschieden. Ganz bewusst, sagt er.
Weil nach langem Ausprobieren, ich habe über 20 alte Instrumente, um die 100.000 bis 300.000 probiert und auch 20 oder 30 neue Instrumente, so um die 20, 30, 40.000. Und die neuen Instrumente, die halten sowohl klanglich als auch von Farbe her sehr gut mit Instrumente bis 120, 130.000 Euro. Das ist natürlich ein Preisbereich, den sich nicht alle leisten können. Daher ist das auf jeden Fall es wert, so ein Instrument zu suchen, zu finden. Wenn man den richtigen gefunden hat, dann ist was auf jeden Fall sehr Gutes. Ja, ist meiner Meinung nach besser.
Die Preise der begehrten alten Instrumente, das ist einer der Gründe für den Run auf die Neugebauten. Wahnwitzige Summen werden längst nicht mehr nur für Stradivari und Co. gezahlt. Auch bei Namen, die Laien viel weniger geläufig sind, Bergonzi, Ruggieri, Viom, beläuft sich der Preis leicht auf den Gegenwert eines schönen Einfamilienhauses. Dabei zeigen Studien immer wieder, bei einer Klangprobe schneiden die berühmten alten Italiener nicht unbedingt besser ab als ein neues Meisterinstrument. Oft im Gegenteil. Die in Paris ansässige Psychoakustikerin Claudia Fritz hat vor einigen Jahren 10 Solisten im Blindtest Geigen ausprobieren lassen. Insgesamt ein Dutzend, 6 neue und 6 alte, davon 5 Stradivaris. Die Musiker sollten entscheiden, welche sie am liebsten auf eine Konzertreise mitnehmen würden. Das verblüffende Ergebnis?
Nachdem sie die Instrumente zuerst in einem Probenraum und dann in einem Konzertsaal ausprobiert hatten, entschieden sich 6 Solisten für eine neue Geige und 4 für eine Stradivari. Eine der neuen Geigen wurde gleich 4-mal ausgewählt, eine der Stradivaris 3-mal und 2 neue und eine Stradivari jeweils 1-mal.
Natürlich wurden sofort kritische Stimmen laut. Stradivaris gelten als heikel. Man muss sich an die Instrumente erst gewöhnen. Vielleicht kamen die Spieler mit den Edelviolinen nicht so gut zurecht. Und Stradivari ist nicht gleich Stradivari. Ob eins der berühmten Instrumente aus der goldenen Periode in der Auswahl war oder vielleicht eher zweitrangige Arbeiten des Meisters, erfährt der Leser der Studie nicht. Und dennoch?
Die Kritiker sollten das einfach mal akzeptieren, dass der Vorteil der alten Geige nicht im Klang liegt, sondern in den anderen Eigenschaften, die eine alte Geige hat.
Sagt der Geigenbauer, den manche als Stradivari der Gegenwart bezeichnen, Peter Greiner. Er stammt aus Bonn und lebt heute in London. Seine Instrumente gehören zu den gefragtesten und teuersten unter den Neugebauten. Peter Greiner kann die Begeisterung für die alten Instrumente durchaus verstehen.
Das alte Instrument wirkt für mich nach wie vor eine ungebrochene Faszinierung aus, die ein neues Instrument nicht haben kann, weil es einfach sehr sachlich, klar und frei von Mythen und frei von der ganzen Historie ist. Also ich liebe zum Beispiel auch alte Standuhren, die haben keinen Vorteil in der Praxis. Trotzdem liebe ich sie. Man muss sie aufziehen, sie gehen nicht genau, sie sind sehr teuer. Also die ganzen Nachteile von der alten Geige im Grunde auch. Trotzdem liebe ich sie und ich möchte lieber meine Zeit da ablesen als in der Quarzuhr. Von daher kann ich es sehr gut nachvollziehen, wenn jemand sich für eine alte Geige entscheidet. Rein klanglich gesehen braucht es überhaupt nicht.
Das haben auch prominente Musiker gemerkt. Der Geiger Christian Tetzlaff hat schon vor 20 Jahren seine Stradivari gegen eine Greiner ausgetauscht. Die Bratschistin Kim Kashkashian spielt eins seiner Instrumente. Der Cellist Franz Helmersson oder Antje Weithaas, die vor 2 Jahren mit ihrer Greiner-Geige Sonaten von Bach und Isaïe aufgenommen hat.
Als ich angefangen habe mit dem Geigenbau, hat man mir noch gesagt, neue Geigen können nicht klingen, aufgrund der Tatsache, dass sie nicht alt sind. Das wurde kategorisch ausgeschlossen. Eine Geige musste mindestens 100 Jahre alt sein, damit sie überhaupt klingen kann. Und das habe ich erstmal nicht geglaubt und habe dann einen Physiker kennengelernt, den Herrn Dr. Dünnwald, mit dem ich viele Vergleichstests auch gemacht habe, der eben mit Klangstudien bewiesen hat, dass neue Geigen durchaus die gleichen Klangeigenschaften haben können wie alte.
Peter Greiner beschloss, den alten Meistern Konkurrenz zu machen. Er verglich seine Instrumente mit den Besten, mit Stradivaris, Guarnieris und tastete sich an ihren Klang heran. Sein Vorbild fand er in den eigenwilligen Geigen von Giuseppe Guarnieri. Viel weniger perfekt als die von Stradivari, aber umweht vom Hauch des Genialen. Vom ursprünglichen Modell hat sich Greiner allerdings längst gelöst.
Ich habe da gar nicht mehr die Absicht, eine Kopie einer Guarnieri zu machen. Vielmehr die Absicht, dass man eben sieht, okay, das ist eine typische Greiner. Und klanglich, zum einen möchte ich gern das äußere Erscheinungsbild der Geige und den Klang der Geige irgendwie in eine Einheit bringen, indem ich einfach den Lack sehr stark einfärbe und einen sehr deutlichen, kräftigen, menschlichen Ton haben möchte. Das heißt, er soll natürlich die menschliche Gesangsstimme imitieren, aber nicht irgendeine Gesangsstimme, sondern es soll eher in die Richtung der Sarah Leander gehen. Oder eher den Heldentenor und nicht den lyrischen Tenor. Also sehr kräftig und eher ein bisschen herb, den Klang.
Rund 1 Dutzend Instrumente baut Peter Greiner im Jahr. Wer eines haben möchte, kommt auf die Warteliste und muss Geduld haben. Die Wartezeit beträgt mehrere Jahre. Dafür bekommt er dann ein Rundum-Sorglos-Paket.
Die Betreuung der Geige ist ganz wichtig. Das heißt, nachdem der Musiker die Geige bekommen hat, sollte er mindestens 2-mal im ersten Jahr bei mir vorstellig werden und wir machen eine Klangeinrichtung. Aber diese Klangeinrichtung am Anfang ist sehr wichtig. Das heißt, Stimmstock verschieben, manchmal einen neuen Stimmstock. Man verändert Dinge am Steg, macht da eine Klangeinrichtung. Man kann Kleinigkeiten am Griffbrett verändern. Man sollte auch immer natürlich den Lack nochmal polieren, weil der am Anfang auch sehr schnell matt wird. Und das sind so die normalen Standarddinge, die man einfach bei einer neuen Geige genauso machen muss wie bei einer alten Geige auch.
Der Kontakt zum Geigenbauer ist einer der großen Vorzüge eines neu gebauten Instruments. Aber es gibt noch viele weitere.
Für mich persönlich ist die Frage eindeutig, ich möchte keine alte Bratsche haben.
Die Bratschistin Tabea Zimmermann, eine der renommiertesten ihres Fachs.
Ich glaube, dass die Anforderungen des 20. Jahrhunderts, die Literatur, Bratschenliteratur im 20. Jahrhundert, macht den großen Teil dessen aus, was wir als Sololiteratur, ob das Bartok, Hindemith, Walton, alle diese großen Konzerte sind im 20. Jahrhundert entstanden. Und die Orchesterbesetzung ist ganz schön reichlich. Und die Bratsche in der mittleren Lage, bei den schönen alten Italienern, die wir immer so als das Nonplusultra im Ohr haben, ich finde, die mischen sich viel zu schön mit dem, was um sie herum passiert. Als Kammermusikinstrument fantastisch. Aber ich persönlich bevorzuge eindeutig ein Instrument, was sich auch abheben kann und was eine gewisse Definition Klang hat. Und für den schönen, runden Klang, finde ich, bin ich als Interpretin, Instrumentalistin selber zuständig.
Tabea Zimmermann spielt eine Bratsche des mittlerweile verstorbenen Franzosen Etienne Batelot. Als gerade mal 16-Jährige, 1983, hat sie die bei einem internationalen Bratschenwettbewerb gewonnen. Es war keineswegs Liebe auf den ersten Blick. Zu groß, zu neu. Die Bratsche blieb erstmal im Kasten.
Und dann bekam ich erste Einladungen, um mit Orchester zu spielen. Bartok-Konzert, da wusste ich, dass das Instrument, was ich vorher hatte, dafür gar nicht in Frage kam, weil das noch ein, sagen wir mal, eine Jugendbratsche, die war so mit mir durch die Pubertät mitgewachsen, mehr oder weniger. Die war sowieso zu klein, aber ich hatte auch kein Geld damals und die Stiftung, von der ich das hatte, hatte auch nichts anderes zur Auswahl. Und dann begann eine ganz lange Suche, zusammen mit meinem Lehrer. Bei Geigenbauern, bei Stiftungen, im Bekanntenkreis, bei allen möglichen Profis. Und als allerletzte Möglichkeit, nach wochenlangem Suchen und Ausprobieren, kam ich dann auf diese Watteloup-Bratsche zurück. Und dann habe ich erst verstanden, was ich da überhaupt in Händen habe. Und seither habe ich sie gar nicht aus den Händen gegeben.
Mittelgroß ist die Bratsche, fein lackiert, rund und warm im Ton, aber auch durchschlagskräftig. Ideal für Tabea Zimmermann, die ja nicht nur als Solistin auftritt, sondern auch viel Kammermusik macht. Und?
Eine Stabilität und eine Unempfindlichkeit kann jede Reise. Meine Bratsche ist ziemlich ausgewogen, gut gelaunt, egal ob es feucht oder trocken ist. Und ich muss nicht dauernd Angst haben, dass ich... Ich finde das angenehm.
Tabea Zimmermann ist aber auch noch aus einem anderen Grund froh, ein neues Instrument zu haben.
Den Handel mit alten Streichinstrumenten finde ich wirklich unanständig. Aus meiner Sicht ist das ein sehr bequemes Geldverdienen. Jeder, der so ein Instrument weiterverkauft, auch an Stiftungen oder sonst was, man kann ja überall noch einen kleinen Gewinn mitnehmen, weil es eben so eine ungreifbare Materie ist.
Die alten Meistergeigen sind längst zu Spekulationsobjekten geworden, mit denen sich außerordentlich viel Geld verdienen lässt. Auf dem Markt der Streichinstrumente wird mit ebenso harten Bandagen und oft mit ebenso zweifelhaften Methoden gekämpft wie auf dem Kunstmarkt. Indes erzielen inzwischen auch moderne Instrumente Rekordpreise. Die Spitzenreiter kommen aus den USA. Im Jahre 2003 versteigerte das Internet-Auktionshaus Theresio eine Geige aus dem Nachlass von Isaac Stern, gebaut von dem amerikanischen Geigenbauer Samuel Zygmuntowicz, für $130.000. Und auch ehrwürdige Handelshäuser rümpfen nicht mehr die Nase, wenn es um neu gebaute Instrumente geht.
We're a big fan of new instrument making, because those instruments in the future will be some of the great instruments, you know, similar to the ones we've had in the past, I think.
Ich bin eigentlich ein großer Fan des Neubaus, denn das werden die großen Instrumente der Zukunft sein. Wir verkaufen nicht so viele davon, weil wir auf alte Instrumente spezialisiert sind. Aber wir haben unsere eigenen Geigenbauer, die schöne Instrumente machen. Und wir arbeiten mit Peter Greiner zusammen und neuerdings mit einem sehr guten Cellobauer. Das ist für uns eine schöne Sache.
Steve Smith ist einer der beiden Direktoren von J&A Beer, die erste Adresse für hochwertige alte Streichinstrumente in Europa. Die Firma hat in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Sie sitzt in einem hübschen viktorianischen Gebäude im Londoner Nobelviertel Marylebone. Smith empfängt im Showroom im ersten Stock. In einem Regal hängen einige Dutzend Geigen mit säuberlich beschrifteten Anhängern. Ruggieri, Landolfi, Grancino, Kappa. Die meisten davon vermutlich im mehrfachen Wert eines Luxusschlittens. Die teuersten Stücke liegen im Safe, im Keller. Stradivari, Guarneri, Guadagnini. Einige der spektakulärsten Verkäufe der vergangenen Jahrzehnte gingen auf das Konto des Hauses. Auch die Guarneri, die einst dem belgischen Geiger Vuitton gehörte, sie soll mit mehr als 16 Millionen Dollar den absoluten Preisrekord halten. Man ist in der Queen Anne Street an den Umgang mit edelsten Instrumenten gewöhnt. Steve Smith vergleicht sie gerne mit einem guten Wein.
Because I collect wine. I particularly like Bordeaux wine, and I've collected it now for about 25 years. And it's very interesting, you know, just seeing how those develop over a period of 20 years or so.
Ich sammle Weine, vor allem Bordeaux, und es ist sehr interessant zu beobachten, wie diese Weine sich im Laufe von 20 Jahren oder so verändern. Nicht nur der Geschmack, das Verhältnis von Zucker und Säure, sondern auch die Farbe. Und auch beim Lack von Geigen kann man sehen, wie er sich über die Jahrhunderte hinweg verändert. Manchmal wird er mit der Zeit außerordentlich schön. Was den Klang angeht, nun, als Musiker weiß man genau, was man sucht. Wenn es rein um die Durchschlagskraft geht, würde ich sagen, ein neues Instrument kann genauso kräftig klingen wie eine Stradivari, vielleicht sogar noch kräftiger. Aber da ist irgendwas, was mit dem Alter zu tun hat. Irgendwie wirkt sich das auf den Klang aus. Das ist ein bisschen wie beim Wein. Wenn Sie einen Bordeaux von 1982 trinken, der hat spezielle Eigenschaften, die junge Weine nicht haben. Manche modernen Geigen werden in 200 Jahren noch viel besser klingen. Nicht unbedingt kräftiger, aber sie werden Qualitäten entwickeln, die sie heute noch nicht haben. So sehe ich das jedenfalls.
That's the way I see things.
Wie ihr Instrument in 200 Jahren klingt, dürfte den Besitzern moderner Geigen, Bratschen, Celli ziemlich egal sein. Sie finden in den neuen Instrumenten das, was sie suchen. Clive Canarius, der Solo-Cellist der Komischen Oper Berlin, ist jedenfalls sehr zufrieden.
Ich freue mich sehr, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass man jetzt sehr gute neue Instrumente kaufen kann. Das gab es vielleicht vor 20, 30 Jahren, war das so gut wie unmöglich. Die meisten Geigenbauer haben sich darauf verlegt, Instrumente zu restaurieren. Eben solche Instrumente, die so vielleicht alt waren oder vielleicht auch nicht, aber die eben irgendwie geklungen haben. Und dass jetzt Instrumente gebaut werden, gute Instrumente gebaut werden und richtig, dass da auch geforscht wird mit dem Lack, dass da am Lack gearbeitet wird, dass da mit Hölzern gearbeitet wird und dass richtig tolle klingende Instrumente zustande kommen, das ist relativ neu. Und ich hoffe sehr, dass das weitergeht.